Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer weiterführenden Betrachtung jener Äußerungen über die Corona-Krise, die Schriftstellerin Marlene Strerowitz am Wochenende in der österreichischen Zeitung Der Standard und am Montag hier im Deutschlandfunk Büchermarkt in den Diskurs getrieben hat. Dazu gibt es im zweiten Teil dieser Sendung ein Gespräch mit meinem Kollegen Christian Metz. Doch zuvor wenden wir uns dem Schönen zu, der schönen Literatur, nämlich kaum ein Autor hat die Nachwelt so in Atem gehalten, wenn es um Bearbeitungen seines Werkes geht, wie William Shakespeare. Jeden Tag, schätzt sein deutscher Übersetzer Frank Günther, werden 15 wissenschaftliche Studien und ein Buch zu dem Dramatiker veröffentlicht. Besondere Beliebtheit erfreuen sich dabei Filme und Bücher, die Biografie und Literatur verschränken, um uns so den Menschen Shakespeare näher zu bringen. Denn trotz der vielen über ihn geschriebenen Seiten gilt, man weiß viel über seine Texte, wenig über ihn als Individuum. Und dann gibt es noch die sogenannten Lost Years. Es sind die Jahre zwischen 1585 und 1592, in denen sich seine Spur völlig verliert. Aktuell gibt es einen neuen Shakespeare-Roman, in dem diese 7 Jahre miterzählt werden aus der Sicht seiner Ehefrau. Judith und Hamnet heißt er, Maggie O'Farrell hat den Roman geschrieben und Tanja Lieske stellt ihn im Folgenden vor.
Zu den vielen Versatzstücken, die man immer wieder über William Shakespeare nachlesen kann, gehört die Behauptung, dass er keine glückliche Ehe geführt habe. Anne Hathaway, Shakespeares Ehefrau und Mutter seiner 3 Kinder, war bäuerlicher Herkunft. Sie war 6 Jahre älter als Shakespeare und sie war Analphabetin. Shakespeare hat ihr in seinem Testament lediglich ein Bett vermacht. Aus diesen und weiteren Anhaltspunkten hat die Shakespeare-Überlieferung ihre eigenen Schlüsse gezogen. Der Barde vergnügt sich in London mit jüngeren Geliebten beiderlei Geschlechts. Die Ehefrau sitzt grimmig und vernachlässigt in Stratford-upon-Avon. Es ist durchaus reizvoll, diese Trope zu hinterfragen, so wie es die nordirische Autorin Maggie O'Farrell in ihrem neuen Roman tut.
Anne, sagt er und beißt in das Fleisch des Apfels. Sie lächelt und ihre Lippen beschreiben einen Bogen, der ihn rasend macht und bezaubert. Alles auf einmal. So heiße ich nicht, sagt sie. Er senkt den Apfel, halb in gespieltem Zorn, halb erleichtert. Das hast du mir aber gesagt. Hab ich nicht.
Shakespeare verhört sich, als er seine Frau zum ersten Mal trifft. Aus Anne wird Agnes. Das G wird im Englischen kaum ausgesprochen, sodass die Namen noch etwas näher beieinander liegen. Die Umbenennung gibt der Erzählerin einige Freiräume. Agnes kann zwar mit geschriebenen Sätzen so wenig anfangen wie ihr historisches Vorbild Anne Hathaway, doch sie versteht sich in der Heilkunde und sie ist hellsichtig. Sie ist, das wird sehr schnell klar, eine starke Person, die nicht alles verstehen muss, was ihr Mann in seinem Leben vorhat, um ihn zu lieben. Wenn Agnes die Daumenfalte eines Menschen berührt, dann erkennt sie dessen Bestimmung.
Dergleichen hätte sie nie in der Hand eines Schuljungen mit geleckten Stiefeln aus der Stadt vermutet. Es war gewaltig, so viel wusste sie. Es hatte Schichten und Lagen wie eine Landschaft. Da waren Weite und Leere, geballte Punkte, unterirdische Höhlen, Gipfel und Tiefen. Die Zeit reichte nicht aus, um eine Ahnung davon zu bekommen. Es war zu immens, zu verschlungen, entzog sich ihr beinahe ganz. Sie wusste, dass es größer war als sie beide.
Agnes wird kurz nach der ersten Begegnung schwanger. Sie muss überstürzt heiraten. Sie nennt ihr erstes Kind Susanna. Sie zieht zu ihrem jungen Ehemann in die Stadt, muss sich in einem großen Haushalt mit mehreren Generationen zurechtfinden. Sie wird erneut schwanger, bekommt die Zwillinge Judith und Hamnet. Die Schwiegereltern heißen Mary und John. Der Mann übt das Handwerk des Handschuhmachers aus, trinkt zu viel und verkauft Wolle auf dem Schwarzmarkt. Trotz der vielen diskret verabreichten Fakten ist dies ein Shakespeare-Roman fast ohne William Shakespeare. Denn der Dramatiker bewegt sich ständig am Rand des Erzählten, entzieht sich dem Blick des Lesers. Die Aufmerksamkeit gilt über weite Strecken dem Alltag von Frauen in der späten Renaissance. Hier gelingt es Maggie O'Farrell, die Prosa immer wieder in Stillleben einzufrieren. Die für häusliche Tätigkeiten benötigte Zeit auf das Tempo vergangener Jahrhunderte zu verlangsamen, ohne ihre Leser zu langweilen. Für ausreichend Dramatik sorgt die Erkrankung ihrer 11-jährigen Tochter Judith an der Pest. Die tödlichen Schwellungen an den Lymphdrüsen sind schon sichtbar.
Agnes ist hin und her gerissen. Beim Anblick der Bubonen ringt ein Teil von ihr nach Atem. Die andere Agnes hakt alle Anzeichen ab. Bubonen, Fieber, tiefer Schlaf. Ein Breiumschlag aus Brosam und gerösteten Zwiebeln und gekochter Milch und Hammelfett, Hagebuttensirup und gemahlenem Weinrautenpulver, Borritsch und Geißblatt.
William Shakespeares einziger Sohn Hamnet wurde am 11. August 1596 im Alter von 11 Jahren beerdigt. 7 Jahre später taucht der Name mit nur einem versetzten Buchstaben auf in seiner bekanntesten Tragödie Hamlet. Die Shakespeare-Forschung geht von einer großen Trauer des Vaters um den einzigen Sohn aus. Im Roman erlebt man vor allem die Trauer von Agnes. In einer von Magie aufgeladenen Welt hat sich Hamnet dem Tod nämlich stellvertretend für Judith angeboten.
Er dreht den Kopf und atmet in die Windungen ihres Ohrs. Er haucht ihr seine ganze Kraft, seine Gesundheit, sein Alles ein. Du bleibst, flüstert er. Und ich gehe. Er spricht diese Worte in sich hinein. Ich will, dass du mein Leben nimmst. Es soll dir gehören. Ich gebe es dir.
Der vormoderne Glaube an übersinnliche Wesen manifestiert sich in diesem Roman auf vielen Ebenen. So gelingt es Maggie O'Farrell, das magische Bewusstsein der Zeit einzufangen. Bei all dem spricht und denkt Agnes im Wesentlichen wie eine moderne Frau. Die Mimikry erreicht nicht die Ebene der Sprache selbst. Das trägt zur Lesbarkeit bei, stellt aber auch eine Grenze des künstlerischen Ausdrucks dar. Dieser flüssig geschriebene Roman wird seine Leserinnen vor allem unterhalten. Er zeigt viele Facetten eines modernen Beziehungsromans. Er beruht auf der Idee, dass Shakespeare bei allen angedeuteten Eskapaden in London seine Familie liebte und dass an seiner Seite eine selbstbestimmte Frau stand. Und so ist es ausgerechnet Agnes, die dafür sorgt, dass William seiner Bestimmung folgt.
Agnes hebt den Kopf und schnuppert. Es ist ein feuchter, schwerer, bitterer Geruch. Wie schlecht gewordene Lebensmittel oder ungelüftetes Leinen. Sie hat das noch nie gerochen. Hätte es eine Farbe, wäre es ein gräuliches Grün. Sie geht im Zimmer umher. Was ist das? Wie verwelkende Blumen, Pflanzen, die zu lange im Wasser stehen gelassen wurden, wie ein stehender Teich, feuchte Flechten. Ist etwas Modriges, Fauliges im Haus?
Agnes kann die Traurigkeit, die Melancholia ihres Mannes riechen. Sie schickt ihn fort nach London. Die 7 verlorenen Jahre der Shakespeare-Forschung sind hier die Zeit, in denen William zum Schauspieler wird, zu Ruhm und Wohlstand kommt und immer wieder mit Geschenken nach Stratford-upon-Avon zurückkehrt. Maggie O'Farrell erzählt nun von der wachsenden Entfremdung der Eheleute. Ihre Entzweiung gipfelt in der Tragödie von Hamlet. Für Agnes ist die Verwendung dieses Namens ein Sakrileg. Sie reitet nach London, um ihren Mann zur Rede zu stellen. Vor ihren Augen erscheint der junge Hamlet auf der Bühne, und nun begreift auch Agnes das außerordentliche Genie ihres Mannes, der ihren Sohn zu ewigem Leben erweckt hat. Dies ist gewiss ein rührseliges Ende. Doch Shakespeare-Adaptionen sind eine Disziplin mit eigenem Regelwerk. Alles Bekannte muss vorhanden sein, es wird nur mit neuem Anliegen erzählt. Und genau das ist Maggie O'Farrell gelungen.
Tanja Lieske über Maggie O'Farrell, Judith und Hamnet aus dem Englischen von Anne-Christine Mittag, Piper Verlag München, 416 Seiten, 22 Euro. Von Shakespeare kommen wir zu Marlene Strerowitz, jener vielfach ausgezeichneten Schriftstellerin, die sich auf höchst diskutable Weise zur Corona-Krise geäußert hat. Am Wochenende in der österreichischen Zeitung Der Standard, am Montag hier im Büchermarkt, aufgegriffen am Dienstag wiederum von Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung. Im Büchermarktgespräch irritierte auf herausgehobene Weise dieser Moment.
Das sind Hygienemaßnahmen, sind Maßnahmen der Eugenik. Das bedient sich dieser Sprache. Noch näher an diesen Sprachregelungen ist zum Beispiel K1 und K2, Kontaktperson 1, Kontaktperson 2, was sich parallel zum Mischling 1. Klasse, Mischling 2. Klasse in den Nürnberger Rassengesetzen verhält, mit genau denselben Folgen.
Ja, Widerwille regt sich sofort, denn im Raum steht nun ein Vergleich mit der singulär mörderischen Zeit des Nationalsozialismus, ein Vergleich, der degutant erscheint in vielfacher Hinsicht. Doch auch in literarischer, also in jenem Raum, der seit jeher für ein nietzscheanisches Jenseits von Gut und Böse steht, darüber habe ich vor dieser Sendung gesprochen mit meinem Kollegen Christian Metz, ihn eingangs fragend: Wie bewerten Sie als Literaturwissenschaftler diese Causa, diese Art der Rede von Marlene Strerowitz?
Zuerst würde ich sagen, etwas langsam, weil es sind zwei verschiedene Texte und Beiträge, über die wir inzwischen reden müssen, und zwar der Reihe nach. Zuerst den Beitrag, und das ist ja der Anlass für das Interview dann gewesen, von dem Sie jetzt einen O-Ton eingespielt haben, zuerst der Beitrag im Standard. Dieser Beitrag ist ein literarischer Beitrag, der liest sich wie ein Erfahrungsbericht auf den ersten Blick, ist aber geprägt von einer einzelnen Figur, nämlich von der Figur der Übertreibung, der Hyperbel. Als einfaches Beispiel kann man da den Satz nehmen, der auf die strittige, dort schon strittige Stelle folgt, und der heißt: Ich war da, weiter will ich mich täglich testen lassen. Dieses täglich testen lassen wollen macht klar, dass es sich hier um eine Rhetorik der Übertreibung handelt. Und darunter, unter dieser Übertreibung, das erwähnt übrigens auch Alex Rühle kurz, diese Übertreibung in der SZ in seinem Beitrag, verwirft das dann aber sofort wieder. Diese Übertreibung macht die Poetik dieses ersten Beitrags aus. Die Hyperbel, das Übertreiben selbst, ist immer ein riskantes Verfahren, weil sie immer die Wahrheit aufs Spiel setzt, in Form der Übertreibung, weil sie nämlich mit der Wahrheit spielt und damit immer schon eine Grenze überschreitet, das angemessene Maß überschreitet. Und um dieses Maß nehmen, Maß halten, maßlos sein, um diese Debatte geht es in dem Beitrag von Marlene Strerowitz. Das ist erst einmal das wichtige Charakteristikum dieses ersten literarischen Textes im Standard.
Und damit, Christian Metz, verändert sich auch die Einschätzung des umstrittenen Vergleichs?
Ja, genau. Denn auch der Vergleich, der dann strittig geworden ist, also ne, der topische, zum in der öffentlichen Rede schon zum Topos gewordene Nazi-Vergleich, auch der gehört eben zur hyperbolischen Rede. Es gibt eine Tradition in der vergleichenden und dann zugleich übertreibenden Rede, und die bezieht sich darauf, etwas mit dem eigentlich Unvergleichlichen zu vergleichen. Und diese Figur bemüht Strerowitz hier. Erst daraus entsteht die Drastik, die Anschaulichkeit und tatsächlich auch die Streitbarkeit, die Strerowitz mit ihrem Text entwirft. Man kann das als Skandalisierungsversuch lesen, man kann aber auch es anders lesen, nämlich, dass die Figur, von der dort ja berichtet wird, Ähnlichkeiten zur Autorin sind mehr als zufällig in diesem Fall, wo, dass diese Figur eben eine Figur ist, die hin und her gerissen ist zwischen der Frage, das richtige Maß halten, die Figur geht zum Testen, und der Maßlosigkeit, die sie zugleich befürchtet und die auch zu ihrer Einschätzung zählt. Damit ist sie genau aufgespannt in dieser Frage nach Maßhalten, Maßlosigkeit. Also sie ist eigentlich selbst eine Grenzüberschreitungsfigur, diese Erzählerin. Und das verändert selbstverständlich auch das Vergleichen selbst und den strittigen Vergleich in seinem Charakter.
Also doch ein Jenseits von Gut und Böse möglicherweise. Heißt das, Literatur darf einfach alles, auch solche Vergleiche anstellen?
Nein, Literatur darf nicht automatisch alles. Aber dieser spezielle Text markiert seine Art des literarischen Redens und bezieht in diese Art der literarischen Rede der Hyperbel, des Maßlosen und der Maßlosigkeit eben genau auch diesen Vergleich ein. Und das heißt, in diesem Moment ist der Vergleich also durchaus legitim, und man könnte noch etwas dieser aus literaturtheoretischer Sicht, dieser Vergleichspraxis bei Strerowitz in diesem ersten Text zugutehalten, nämlich dass sie ja nicht sagt, beide Elemente, also heutige Verfahren in der Corona-Krise plus die Verfahren in der Nazi-Zeit und die Sprache damals und heute seien in allen Punkten gleich. Sie zieht einen Vergleichspunkt heran und man könnte sogar fragen, ob der denn tatsächlich so strittig ist. Nämlich es kommt ja auf den Punkt an, wann Sprache in Gesetzeskraft übersetzt wird und dann auch tatsächlich auf Körper übergreift. Und nur auf diesen Strukturvergleich legt sie es erstmal an. Abwegig ist das jetzt nicht in diesem einzelnen Punkt auf alle Ebenen dann sofort hin.
Nun hat Frau Stregowitz gesprochen hier im Deutschlandfunk Büchermarkt. Sie hat keinen literarischen Text eingereicht. Wenn in diesem Rahmen nicht explizit hingewiesen wird auf den eklatanten Unterschied, dass im Nationalsozialismus Menschen ermordet, in unserer Zeit jedoch Menschen vor der Gefahr einer Pandemie geschützt werden sollen. Wenn nicht klar gesprochen, wenn etwas nicht klar gemacht wird über die Sprache, dann ist doch jedes erwidernde Jacques nachvollziehbar, oder?
Das kommt darauf an. Man könnte sehr gut eigentlich zeigen, dass Stregowitz in diesem Interview eigentlich ihre Autorinneninszenierung weiter fortsetzt, nämlich weiter mit der Hyperbel spricht. Also das Interview nicht hinter die Fassade schaut. Man sieht das sehr schön an den Sätzen, wenn sie sagt, sie müsste eigentlich alle ihre Bücher bisher, die sie bisher veröffentlicht hat, neu schreiben oder die müssten fast vom Markt genommen werden. Natürlich passiert das nicht. Also sie spricht weiterhin im Modus der Übertreibung und dort setzt sie jetzt wieder neu an und bringt auch wiederum einen weiteren Vergleichspunkt ein. Und es stellt sich ja sehr schnell in dem Gespräch heraus, dass es bei dem Vergleichspunkt wieder um dasselbe geht, nämlich wann und wie weit tatsächlich Sprache zu Gesetz sich umwandelt und dann auf die Körper umgreift. Also sie probiert eigentlich noch einmal denselben Punkt zu machen, und zwar in der Fortsetzung ihrer vorherigen Inszenierung. Das ist das Entscheidende. Das Autorinneninterview schaut eben nicht hinter die Fassade hin zum Authentischen. Und das muss man wohl festhalten, und das ist wohl auch die redaktionelle Schwierigkeit mit solchen Interviews in einer Literatursendung und mit den Aussagen dort dann in ihrer Eindeutigkeit umzugehen. Das ist eben etwas anderes als eine Rede im politischen oder im gesellschaftlichen, im soziologischen Diskurs.
Weil es selber Literatur sein kann. Dies bedeutet dann auch, Nazi-Vergleich ist nicht gleich Nazi-Vergleich, richtig?
Genau so ist es. Ja, also so trivial das jetzt klingt, zu sagen, das eine ist das literarische Sprechen, das als literarisches Sprechen auch markiert ist, das ist entscheidend. Mit Stregowitz markiert das mit der Figur der Hyperbel, die sie wieder anwendet, dass es sich um literarisches Sprechen handelt. Das ist eben zu unterscheiden vom politischen Diskurs und das ist eben auch zu unterscheiden von einer Aussage auf einer Demonstration. Wir sind hier in der Sphäre des Literarischen, was eben nicht bedeutet anything goes, aber was eben heißt, wenn ich mein Reglement des Sprechens angebe und das ästhetischen Prinzipien zugleich folgt, ist etwas anderes erlaubt. Was allerdings das Ergebnis ist, es ist streitbar und das will diese Literatur auch sein. Und Frau Stregowitz ist sich sicher im Klaren, dass sie damit Streit auslöst und sie sieht die Funktion des Literarischen an, genau solche Streit auszulösen und streitbar zu sein.
Das sagt Christian Metz über die jüngsten Äußerungen und über einen Text von Schriftstellerin Marlene Stregowitz. Das Gespräch wurde vor dieser Sendung aufgezeichnet. Ebenfalls aufgezeichnet ist bereits unsere heutige Deutschlandfunk-Lesezeit, in der Stefan Lohse zu Gast sein wird mit seinem neuen Roman Johanns Bruder. Dort nimmt er uns mit auf eine Reise in eine Familiengeschichte voller Gewalt und in das so häufig genannte dunkelste Kapitel deutscher Vergangenheit. Eindringlich erzählt er von einem ungleichen Brüderpaar und von der Shoah in Europa, von einer überraschend wieder aufgetauchten Liebe sowohl auf der einen Seite als auch von einer ungeheuren Wut, die einen verstummen lassen, aber auch zum Handeln zwingen können. Das Ganze, dieses Handeln, wird in diesem Roman beschrieben. Zelle spielt eine große Rolle. Wir wollen nicht zu viel verraten, nur, dass es eigentlich passend zur aktuellen Verfasstheit ein drastischer Roman ist, eine dreuend bedrängende Lektüre, Johanns Bruder von Stefan Lohse, zu hören in der Deutschlandfunk-Lesezeit, also am heutigen Abend ab 20:30 Uhr. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Darin unter anderem Gleichstellung im Labor. In welcher Weise werden Forscherinnen durch die Corona-Krise benachteiligt? Die Moderation hat dann Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.